Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Eine Frage stellt sich immer lauter.
Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Pinke, Pinke? Wer hat so viel Geld?
Wer hat so viel Pinke, Pinke? Der Streit um Finanzhilfen, wie genau sie weitergehen, der ist voll entbrannt. Elisabeth Nier ist an meiner Seite, viele Jahre als Wirtschaftsjournalistin bei der Zeit, zuletzt bei der Wirtschaftswoche, jetzt Geschäftsführerin der gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Frau Nier, bisher konnte man ja den Eindruck kriegen, Geld spielt keine Rolle. Ist das vorbei?
Nein, Geld spielt eine große Rolle. Wir erinnern uns noch, dass wie Olaf Scholz gesagt hat, er würde die Bazooka rausholen. Und ich glaube, das ist auch genau richtig gewesen und wird für die nächsten Wochen und Monate auch noch richtig sein. Jetzt mal unabhängig von den Unterfragen sozusagen, wie sich Bund und Länder die Kosten teilen und solche Dinge, muss man ganz klar sagen, es würde teurer für uns alle, wenn der Staat jetzt nicht helfen würde. Also wenn Unternehmen deswegen pleite gehen würden, wenn die Arbeitslosigkeit hochgehen würde, das ist sinnvoll investiertes Geld, jetzt Überbrückungshilfen zu leisten. Noch besser wäre es, wenn man auch sozusagen gezielter steuern könnte, aber ich glaube, das überfordert die Verantwortlichen im Moment. Wenn man jetzt auch noch das Geld so verteilen könnte, dass man einen guten Strukturwandel fördert und nicht einfach sozusagen an alle, die irgendwie betroffen sind, das wäre das Optimum, das wäre meine Idealvorstellung.
Jetzt gibt es ja vor allem diesen Streit zwischen Bund und Ländern, losgetreten hat das, und da haben sich einige gefragt, warum macht er das jetzt in der letzten Woche, der Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus, der das jetzt auch nochmal erneuert hat, diese Aussage ein bisschen weniger scharf im Ton.
Wenn es jetzt um die Weiterzahlung von Hilfen geht, in den Januar, in den Februar hinein, dann erwarten wir, dass die Länder sich auch an diesen Hilfen beteiligen. Der Bund übernimmt hohe Lasten im Sozialbereich, der Bund übernimmt hohe Lasten in der Krankenhausfinanzierung und in vielen, vielen anderen Bereichen. Und wir setzen da jetzt auf die Solidarität der Länder.
Also das sagt der Fraktionschef Bundesebene quasi. Und Armin Laschet, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, der hat gestern schon im Deutschlandfunk im Interview der Woche dem widersprochen, diesem Bild, das da entsteht, dass bisher die Länder nichts getan haben.
Vielleicht kennt er auch nicht jeden einzelnen Landeshaushalt. Es sind jedenfalls Milliarden, die kleine Länder, hochverschuldete Länder und große Länder wie Bayern und Nordrhein-Westfalen aufgenommen haben.
Also Armin Laschet sagt, hey, wir zahlen doch schon. Frau Nier, können Sie sozusagen jetzt Noten vergeben? Wer hatte da recht?
Beide. Und das schließt sich auch gar nicht so sehr aus, wie es scheint. Denn natürlich trägt der Bund die Hauptlasten. Und man muss auch sagen, gar nicht unbedingt nur der Staat im engeren Sinne, sondern zum Beispiel auch die Bundesagentur für Arbeit über Kurzarbeitergeld und solche Dinge. Das sind alles bundesweite Institutionen und das ist ja auch richtig so. Wo die Länder ins Spiel kommen, sind bei einzelnen Sonderprogrammen, aber zum Beispiel auch bei der Krankenhausfinanzierung, solchen Dinge, wo sie zuständig sind. Ich finde es eigentlich richtig, dass die Bundesregierung auch mal darauf aufmerksam macht, was sie irgendwie da im Moment leistet und was da gezahlt wird, dass das eben zum überwiegenden Teil nicht die Bundesländer sind, weil ja die Ministerpräsidenten mit allen möglichen Vorstellungen und Ratschlägen und so weiter sich immer zu Wort melden, aber am Ende der Bund doch ziemlich viel Verantwortung auch trägt und dann nochmal zu zahlen. Diese Verhältnisse klarzumachen, das war, glaube ich, sehr legitim und richtig.
Sie haben es ja angesprochen, diese Frage, wie hilft man eigentlich richtig und wie kann man jetzt gerade mit dem Geld steuern? Da gibt es die großen Fragen, da gibt es erstmal naheliegendere Fragen mit Blick auf diese November-Dezember-Hilfen. Da gab es jetzt auch Berechnungen vom Institut der Wirtschaft in Köln, die im Prinzip eine Art Überfinanzierung von 10 Milliarden Euro ausmachen, weil sie sagen, da gibt es viele Restaurants beispielsweise, die verdienen im Moment mehr dank dieser Hilfen, als sie normalerweise in einem normalen November verdienen würden. Der Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat darauf auch geantwortet, hat gesagt, naja, wenn man so viel Geld verteilt, ganz genau kriegt man das nicht hin. Im Großen und Ganzen wird das schon stimmen. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Kann man da so lässig sein wie der Wirtschaftsminister?
Naja, es geht schon um sehr viel Geld. Ne? Es sind Beträge von mehreren Milliarden. Ein Institut hat sogar von 10 Milliarden gesprochen, die zu viel gezahlt werden. Das ist schon ein gigantischer Betrag, um zu sagen, na, da können wir irgendwie mal so eben drüber hinweggehen. Ne? Das ist, glaube ich, entspricht ungefähr dem ganzen Etat, den für ein Jahr zum Beispiel das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, also das Entwicklungsministerium hat. Da kann man nicht einfach mal so eben drüber hinweggehen. Trotzdem ist auch was dran an dem Argument zu sagen, es ist im Moment sehr kompliziert, da eine Feinsteuerung zu machen. Diese Überbezahlung entsteht ja dadurch, dass der Bund den Gaststätten Umsatzausfälle erstattet und da als Vergleichsmaßstab das Jahr 2019 nimmt. Wenn diese Gaststätten aber weniger aufhaben, wie jetzt im Moment oder auch schon vorher zu bestimmten Uhrzeiten nicht öffnen durfte, dann haben die natürlich auch weniger Kosten. Und insofern, wenn man den alten Umsatz erstattet, erstattet kriegt und dann weniger Kosten hat, dann macht man einen Schnitt. Trotzdem ist es ja keine Situation, die die Gaststätten sich ausgesucht haben in irgendeiner Form. Und die müssen ja auch langfristig weiter funktionieren und Gehälter zahlen und so weiter.
Insofern die Frage letztendlich, die dahinter steckt, wäre ja dann relevant, wenn wir wissen, wir haben nur begrenzte Möglichkeiten. Ich merke so ein bisschen oder höre so ein bisschen aus dieser Debatte raus, dass jetzt auch der Politik, also Bundesebene wie auch Landesebene klar wird, so ganz unbegrenzt sind unsere Hilfsmöglichkeiten auch nicht. Also irgendwann ist das Ende der Fahnenstange erreicht. Also müssen wir jetzt eine stärkere Diskussion über Prioritätensetzungen haben?
Naja, ich glaube, es geht auch um Missbrauch. Also ich glaube, der Politik ist zu Recht wichtig, den Leuten zu signalisieren, wir verschwenden hier nicht einfach irgendwie Mittel, weil man ja beim letzten Mal gesehen hat, dass hier zum Beispiel in Berlin auf Landesebene dann doch am Ende auch viel getrickst wurde. So ist das halt, wenn eilig irgendwelche Anträge bearbeitet werden sollen, dann ist es auch leichter zu betrügen, als wenn da 5 Kontrollmechanismen eingebaut sind. Und ich glaube, es geht auch darum zu sagen, dass man sich darüber Gedanken macht, wie zielsicher bestimmte Instrumente sind. Für mich persönlich, wie gesagt, ging es dabei nicht nur um die Kontrolle und auch nicht nur um Priorisierung im Sinne, wer braucht es am meisten oder was zahlen Bund und Länder, sondern auch um die Frage, welche Strukturen wollen wir eigentlich für die Zukunft fördern und nehmen wir aus dieser Krise auch so eine gewisse Lernerfahrung mit? Also wo erhalten wir vielleicht Jobs oder Unternehmen, die sowieso ziemlich sicher keine Zukunft hätten? Wo wollen wir gezielt Wachstumspotenziale von morgen fördern? Und was tun wir zum Beispiel damit Unternehmen, die überhaupt erst ein Jahr am Start sind und wo man solche Vergleichsmaßstäbe noch nicht hat, dass wir denen auch helfen können? Denn das sind ja oft diejenigen, die es am schwersten haben, die wir aber brauchen. Wir brauchen ja Leute, die gründen, die was Neues machen und so weiter. Gerade in so einer Strukturwandelphase.